Mit 2:0 hat Essen sich am Samstag gegen den FC Ingolstadt durchgesetzt. Ingolstadts Trainerin Sabrina Wittmann hat gesagt, es war kein verdienter Sieg für Essen. Wir analysieren das hier heute im Talk, ob es überhaupt einen unverdienten Sieg gibt. Und wir schauen vor allem drauf, wie Uwe Koschinat es seit dem Aachen-Spiel geschafft hat, das Ruder an der Hafenstraße rumzureißen und die Fans wieder für die Mannschaft, für den Fußball zu begeistern.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mit bei mir hier im Studio, zu meiner Linken, RWE-Reporter Martin Herms.
Hallo.
Von der WAZ. Und rechts Christian Brausch vom Reviersport.
Hallo.
Ich bin Kira, bin Online-Redakteurin hier bei Funke und ja, moderiere diesen tollen Podcast. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Martin, es gab nach dem Spiel so ein bisschen Diskussion auch unter den beiden Trainern, ob es ein verdienter Sieg für Essen war. Deswegen stelle ich dir direkt die Frage für dich, verdient oder unverdient?
Also grundsätzlich gibt es keine unverdienten Siege im Fußball. Das ist mal meine ganz klare Meinung. Es gibt vielleicht glückliche Siege. Man kann darüber diskutieren, ob das ein glücklicher Sieg war. Natürlich hatte RWE an diesem Tag in einigen Szenen Matchglück. Ne? Ich erinnere mich da an die erste Halbzeit, dieser Schuss, der an Innenpfosten ging. Den Elfmeter hat Safi natürlich clever rausgeholt. Also RWE hat in den richtigen Momenten das Tor gemacht, beziehungsweise die Tore gemacht, hatte dann natürlich auch noch ein bisschen Aluglück, hatte einen überragenden Jakob Golz, der 2-3 gute Dinger entschärft hat. Aber Fakt ist, der FC Ingolstadt mit der besten Offensive der Liga hatte 95 Minuten Zeit, an der Hafenstraße ein Tor zu erzielen. Das ist ihnen nicht geglückt und deswegen haben sie das Spiel verdient verloren, aus meiner Sicht. Ich fand die Bemerkung von Sabrina Wittmann ein bisschen unprofessionell. Das macht man nicht, da stellt man sie nicht hin. Man kann natürlich sagen, dass man genug Chancen hatte, um dieses Spiel zu gewinnen. Das hätte gereicht, das hat auch jeder so gesehen. Aber sich dann dahinzustellen und von einem unverdienten Sieg zu sprechen, naja. Also scheinbar hat sie das Verlieren verlernt. Wir hatten ja auch, glaube ich, eine Serie von 8 Spielen ohne Niederlage. So sollte man auf jeden Fall nicht auftreten nach einer PK.
Christian, bist du eher bei Martin oder würdest du sagen, ja, Wittmann hat da schon einen Punkt?
Ich habe es auch so gesehen. Man kann, wie man es formuliert, ist dann immer die eine Sache. Aber sagen wir so, RWE hat 3 Punkte verdient gehabt aufgrund der Tatsache, dass sie gegen den Tabellenvierten eine gute Leistung gezeigt haben, dass sie das Herz in die Hand genommen haben, dass sie alles auf den Platz gelassen haben. Und trotzdem hätte sich keiner beschweren können. Und aus meiner Sicht wäre es ein verdientes Ergebnis gewesen, wenn sie irgendwie 2-2 ausgegangen wäre, weil Ingolstadt einfach gezeigt hat, warum sie auch gut sind. Sie hatten viele Abschlüsse, sie hatten mehr Ballbesitz, sie hatten mehr Ecken. Also es hat alles für Ingolstadt gesprochen. RWE hat sich mit allem gegen gewehrt, was sie hatten. Und dann hatten sie einfach auch das nötige Glück, dass einfach dreimal Pfosten oder Latte gerettet hat, dass Safi bei dem Elfmeter getroffen wird, aber auch vorher schon den Kontakt mit dem Rasen gesucht hat. Und das Eitschberger-Tor perfekt getroffen war, was er auch so lange oft nicht mehr treffen wird. Und dementsprechend passte an dem Tag einfach alles zusammen für RWE, wobei Ingolstadt auch eine gute Leistung gezeigt hat und durchaus einen Punkt verdient gehabt hätte.
Ja, es war natürlich schwer, ne? Also für die Zuschauer war es jetzt kein besonders schönes Spiel. Das war ja fast nur Standardsituation. Dadurch, dass die Ingolstädter auch einen Tom Mossier in ihren Reihen hatten, ja, ist ja da wirklich hin und her. Unheimlich viele Spielunterbrechungen. Also viele sind die Spieler nicht gelaufen in diesem Spiel.
Das meiste hatten die Balljungen zu tun, die ständig die Bande wieder zurückkehren mussten, weil die Leute die Ingolstädter
die Ballungen hatten, die Eingriffe gemacht haben. Schwerst dabei zu vollrichten. Aber die Ingolstädter hatten ja auch gefühlt 8 Türsteher im Team. Also ich habe selten so eine physisch starke Mannschaft gesehen. Ja. Aber das Match passte ganz gut für RWE, weil RWE eben auch kopfballstark ist. In der letzten Reihe 3 kopfballstarke Innenverteidiger, davor Jasula. Deswegen konnte man zwar nicht alles verteidigen,
also
aber
fast jedes Defensiv-Kopfball-Duell verloren. Also fast jedes ist übertrieben, aber so
man
viele
ist aber,
Duelle
ist aber ein Unterschied, ob du einen frei reinköppen lässt oder ob du einfach immer dabei bist. So. Und deswegen, man hat sich da schon in alles reingeworfen. Ja, einige hat man, Gröning ist auch unglaublich kopfballstark, muss ich sagen. Richtig, richtig gut. Aber ja, die haben sich in alles reingeworfen und man hat sich das Glück eben erarbeitet, so dass man in der Hinrunde vielleicht in einigen Spielen nicht hatte.
Und man muss ja sagen, eigentlich war gefühlt jeder Einwurf direkt gefährlich, weil also die Einwürfe, sowas habe ich auch lange nicht gesehen wie bei Ingolstadt, oder?
Das war schon. Ja, die haben Tom Mossier wirklich noch geknackt quasi von der Reichweite und es hat immer gebrannt. Aber das war ja im Vorfeld schon klar, dass die eine Mannschaft haben, die physisch unglaublich stark ist. Und das haben sie auch gezeigt und haben nur die Rechnung ohne Golz gemacht, der irgendwie noch immer dran war, wenn Aluminium nicht da war.
Ich merke schon einiges drin im Spiel. Wir schauen noch mal genauer hin.
Szene des Spiels.
Martin, was hast du da rausgesucht?
Ja, ich habe mir mal kein Tor rausgesucht, sondern eine Szene, die mir richtig total geil fand, die ich richtig genossen habe. Das war diese Rudelbildung kurz vor Schluss, als der Ingolstädter Spieler Mitsuta äußerst unsanft hochhebt. Koschinat meinte, nach dem Spiel, es sei eine rote Karte gewesen, wäre vielleicht ein bisschen hart gewesen. Gelb war schon okay, finde ich. Ja. Aber trotzdem ist es eine Unsportlichkeit gewesen, man macht das nicht. Und dann sind ja wirklich alle Essener durchgedreht und sind auf den Platz gelaufen. Koschinat als Erster.
Ja, der stand ja direkt davor.
Der Betreuer Schappi Schröder, Torwarttrainer Manu Lenz hat da noch einen weggeschubst. Also mit Lenz sollte man sich ja eh nicht anlegen, wenn der da auf dem Platz steht mit seiner Statur. Das, was ich damit sagen will, man hat einfach gesehen, diese Mannschaft lebt. So, man ist einfach aufgestanden für einen Kollegen, der da hochgezogen wird und schlecht behandelt wird. Und alle waren auf dem Platz und haben sich gewehrt. Und das zeigt einfach total, dass es einfach so einen neuen Mannschaftsgeist gibt. Es gab da schon ganz andere Situationen in der Hinrunde. Ich erinnere mich da an so ein brutales Foul damals in Rostock an Robbie de Heese. Ja, der ist da halb gestorben auf dem Platz und keiner ist irgendwie dazwischen gegangen. Jetzt hat man einfach gemerkt, okay, die Leute sind da, man hilft sich gegenseitig und das hat das Publikum auch honoriert. Und darüber hinaus war es auch eine total dumme Aktion der Ingolstädter, denn 2-3 Minuten sind ja da verstrichen in der Schlussphase. Also passte alles für RWE.
Wir können gleich nochmal drüber sprechen, welchen Anteil Koschinat auch daran hat, dass, wie du sagst, die Mannschaft wieder richtig lebt. Aber erstmal frage ich Christian nach seiner Szene des Spiels.
Das 2-0 von Eitschberger. Denn Essen hatte nicht so wahnsinnig viele Abschlüsse bis dahin. Und zum einen, weil der Schuss einfach unfassbar genial war. Ich war genau in der Verlängerung, saß ich im Stadion und hab nur gedacht, das gibt's ja gar nicht. Ein Zentimeter weiter rechts oder links und das Ding wäre entweder an Gegenspieler geprallt oder an Pfosten oder der Torwart hätte noch gehabt. Und was ganz wichtig war im Vorfeld, ich habe ja in den letzten Tagen auch Martinovic ab und zu mal kritisiert oder wir haben uns gefragt, wann er eigentlich mal explodiert. Und er war bis dahin auch sehr, sehr unglücklich. Erste Halbzeit war so eine Nummer, der Ball tupft auf, fliegt über den Torwart weg und er hat im Vorfeld abgebrochen. Wenn er da durchläuft, kann er theoretisch da schon sein Tor machen. Und
der Nachschuss natürlich, ne?
Der Nachschuss, ja. Genau. Und das war jetzt seine erste Szene, wo wirklich irgendwie alles gepasst hat an diesem Tag. Er hat endlich mal den Ball direkt gut verarbeitet und auf Eitschberger weitergespielt. Dass er damit einen Assist macht, ist natürlich ein Zufall, weil Eitschberger das Ding so wahnsinnig trifft. Aber trotzdem war es eine Szene, die ihm hoffentlich ein bisschen Auftrieb gibt, dass er da einfach mal wirklich sich behauptet hat, den Ball direkt verarbeitet hat, weitergespielt hat. Und wie Eitschberger das macht, zeigt einfach A, die Klasse des Jungen, B, das Selbstvertrauen, das er im Moment mitbringt. Und war ja ähnlich wie in Wien das Tor. Und ist einfach nur schade, dass er nur noch bis zum Sommer was von ihm hat. Denn in dieser Verfassung hat er auch in der dritten Liga nichts verloren. Hertha wäre blöd, wenn sie den im Sommer nicht fest an sich binden oder wieder gehen lassen. Und ist leider dann der nächste Fall Obus, dass auf der rechten Seite so ein Leistungsträger dann nach einer Saison nicht mehr zu halten sein wird und da wieder eine Baustelle aufmacht für den Sommer.
Trotzdem sollte RWE nachträglich noch diverse Blumensträuße nach Berlin schicken, weil die wirklich so blöd waren und den haben ziehen lassen. Totale Absolut. Fehleinschätzung meiner Meinung nach, weil der Junge zeigt, er hat auf jeden Fall schon Zweitliganiveau. Und den Schuss, um das nochmal anzusprechen, jeder, der schon mal selbst gespielt hat, der weiß, wie schwer das ist, einen Ball aus so einer Position zu treffen. Der Ball wird quergelegt. Normalerweise legt man sich den mit einem sauberen Kontakt nochmal vor. Ja. Aber den dann sofort direkt zu nehmen, normalerweise landet der weiß nicht, unterm Stadiondach oder an der Eckfahne.
Ja. Ich wollte gerade sagen, aber Fangnetztest.
Das war schon wirklich eine herausragende Schusstechnik. 10 von 10 Schwierigkeitsgrad, den so zu treffen. So ähnlich hat er ihn ja schon in Wiesbaden getroffen, da lag er aber das war schon, zeigt schon seine ganze Klasse. Also es gibt ja eigentlich nichts, was der Junge nicht kann.
Ich wollte gerade sagen, er verkörpert einfach alles auch, was du an der Hafenstraße sehen willst. Er hat die Power im Zweikampf, jetzt egal ob Viererkette oder auf der rechten Außenbahn, er beackert die und ich habe in der zweiten Hälfte eine Szene gesehen, wo er den Zweikampf gewinnt, aber dann zu einer Ecke geklärt wird. Und man sieht richtig, wie er diesen Ehrgeiz hat, das eigentlich noch anders zu lösen und ärgert sich, dass eine Ecke draus geworden ist, anstatt er entweder den Zweikampf gewinnt und Konter einleitet oder den zum Einwurf macht. Und mit dieser Mentalität kommst du einfach weiter. Kommst du in Essen an und kommst danach auch weiter.
Ja, auch was man so hört, so als Typ, ist er total überzeugt. Ne? Der hat keinerlei Flausen im Kopf, ein absoluter Vollprofi, ein absolut netter Junge. Wenn du so eine Einstellung hast und so gut bist, dann wirst du auch schaffen. Ich prognostiziere mal, dass wir den nicht nur in der zweiten Liga sehen, sondern
wenn er bei sich bleibt und verletzungsfrei bleibt. Dann,
wenn er verletzungsfrei bleibt, er ist ja sehr robust, hat einen robusten Körper. Ich tippe mal, den werden wir irgendwann in der ersten Liga sehen.
Christian hat kurz Martinovic angesprochen, ich habe oft thematisiert, eigentlich nicht so richtig kritisiert bisher, auch wenn er nicht trifft, weil er immer super viel für die Mannschaft tut, aber so langsam, du hast gesagt, schon irgendwie unglücklich auch.
Ich wollte einen Stürmer wieder an Toren gemessen. Ja, so, weil wenn Bonic das abreißen würde vorher als Laufpensum und nicht treffen würde, gäbe es auch die Kritik. Das ist einfach ganz normal. Es wird einfach kaschiert im Moment dadurch, dass Kraulich gefühlt jedes zweite Spiel trifft, dass Aslan jetzt wieder trifft, auch wenn es vom Elfmeterpunkt war, dass Eitschberger trifft und dass jeder irgendwo ein bisschen Torgefahr zeigt. Müsel war es im letzten Spiel. Und deshalb muss er irgendwann dann auch jetzt in, ich glaube, trotzdem stehen schon 4 Assists in seiner Vita. Aber trotz allem muss er ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlen bei allem Engagement, was er hat. Denn man kann nicht davon ausgehen, dass permanent nach Einwürfen, nach Standards die Tore fallen.
Das meine ich ja, die Kritik wird dann lauter, wenn eben die Ergebnisse nicht mehr stimmen.
Genau, da gebe ich dir vollkommen recht. Die Kritik ist jetzt nicht da, weil die Ergebnisse stimmen. Ja. Ich glaube, das wäre jetzt ganz anders, wenn jetzt Rot-Weiß irgendwie deutlich weniger Punkte geholt hätte. Dann hätte man wieder über ein Stürmerproblem debattiert, ganz sicher sogar. Gut, aber man hat es an der Reaktion des Publikums gesehen, als er ausgewechselt wurde. Es gab ja Standing Ovations, er wurde applaudiert. Also es wird schon honoriert, was der da macht auf dem Feld. Ne? Also er ist ja ein anderer Spielertyp als Leonardo Vonić. Leonardo Vonić ist halt ein reiner Torjäger und Martinovic gibt der Mannschaft halt mehr Dinge im Spiel. Ne? Assists haben wir angesprochen, war jetzt der vierte. Aber die Abschlüsse sind natürlich unglücklich. Natürlich auch ein bisschen Pech dabei. In der zweiten Halbzeit, da schießt er einen noch an der Torlinie an. Erste Halbzeit, das Ding ist unglücklich. Den muss er einfach besser treffen vom Tor. Aber ja, also Koschinat steht voll auf ihn. Es passt ja momentan auch und er vertraut ja dieser Mannschaft. Ne? Also vor der 70. Minute wird ja keiner ausgewechselt momentan. Gibt auch keinen großen Grund. Aber klar, Tor müsste er so langsam mal erzielen.
Lasst uns noch kurz über die Defensive sprechen. Ihr habt gesagt, gestern war da die beste Offensive oder am Samstag war da die beste Offensive der Liga zu Gast und hat aber kein Tor erzielt. Was ist da so ein Faktor? Warum steht RWE wieder so stabil? Ist es Schulz oder ist es vielleicht auch Rios Alonso? Sind es beide? Was ist da so? Oder
ich würde sagen, es sind alle drei und es ist ein Gesamtzusammenspiel. Wir haben es schon mal erklärt. Das fängt ja ganz vorne an. Dadurch, dass Safio Martinovic wirklich enorm viele Wege auch nach hinten machen. Aslan ist unermüdlich, was der teilweise auch in der zweiten Halbzeit noch für Meter nach hinten macht. Also das ist eigentlich so, dass das gesamte Team, aber klar, ist eine Frage des Systems. Ich glaube, dieses 3-5-2, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass das passt einfach momentan. Man hat drei mittlerweile formstarke Innenverteidiger auf dem Feld. Rios Alonso, Schulz hatte so einen Wackler gegen Unterhaching. Klar haben die drei, wenn überhaupt was zu kritisieren gibt, dann ist es so eine Tempofrage bei den dreien. Mhm. Also ist keiner wirklich herausragend
schnell. Bei dem Innenpfostenschuss hat man gesehen, dass Schulz die Meter fehlen.
Ja, da war es,
Meter.
Ja, das stimmt.
Da sah das wirklich nicht gut aus. Ne? Also es fehlt meiner Meinung nach ein schneller dritter Mann. Das ist vielleicht so ein Hausaufgabenzettel für Marco Stegmann für die Sommerpause. Aber Fakt ist, die drei sind besser. Rios Alonso hat sich deutlich stabilisiert. Er hat ja wirklich schwache Leistungen gezeigt in der Hinrunde und jetzt ist es so der Rios Alonso, den man aus der letzten Saison kennt und dann hat man eben einen überragenden Jakob Golz und so in diesem Zusammenspiel, zusammen natürlich mit ein bisschen Spielglück, führt eben dazu, dass man jetzt den Kasten weitestgehend sauber hält.
Würdest du es unterschreiben, Christian?
Ja, absolut. Also man hat natürlich auch den Vorteil, dass jetzt gefühlt die erste Formation bis auf Müsel gesund ist. Winsheimer wäre dann vielleicht noch so ein Joker zu sehen und das einfach es einen riesen Unterschied macht, ob Brumme und Eitschberger dann auch die Außen besetzen. Und die Dreierkette tut halt der Mannschaft sowieso gut, weil in der Viererkette hattest du dann am Ende 4 Offensiver am Platz. Und du hast meiner Meinung nach, Mizuta wäre jetzt vielleicht noch einer, aber sonst überhaupt nicht die Spieler im Moment, die 4 Offensive, die Sinn machen würden. Deshalb passt das ganze System mit dieser Dreierkette, dann mit 3 Offensiven vorne. Und vor allen Dingen ist es einfach das Entscheidende, dass die erste Elf gerade relativ gut durchspielen kann, ohne Sperren, ohne Verletzungen. Mustier, Gasula vor der Abwehr geben der Mannschaft einen komplett neuen Halt, den es vorher auch nicht so gab. Kaparos hat Schwierigkeiten gehabt in der Saison. Dann Müsel war jetzt nicht der große Abräumer, sondern ist auch eher derjenige, der ein bisschen offensiver denkt. Und da passt halt jetzt einiges zusammen. Winterzugänge, Mustier, der nach einer Horrorhinrunde da mit Mittelfußbruch und so jetzt die dritte Liga so angenommen hat und Publikumsliebling gerade wird. Das, hilft,
genial,
das hilft in der Summe ungemein, dass einfach die Abwehr entlastet wird und nicht alles direkt auf die Dreierkette durchkommt vom Gegner.
Mit Blick auch über die Saison hinaus, also über einige Spiele haben wir viel gesprochen. Jetzt, dass Eitschberger nicht zu halten ist, haben wir besprochen. Über Brumm und Golz haben wir schon viel besprochen. Wie sieht es bei Rios Alonso denn aus?
Ja, das ist das nächste Thema, was die Verantwortlichen sicherlich beschäftigen wird. Kollege Wozniak hat da ein Artikel, der auch dann noch in Kürze online gehen wird, dass man jetzt in den Gesprächen ist. Aber da natürlich auch die Problematik sein wird, haben andere auch gesehen, was er kann, Vertrag läuft aus. Und wie so viele, bei denen die Verträge auslaufen, wird auch das Geld eine Rolle spielen. Ne? Wollen ein bisschen mehr alle haben, denn die Spieler, die im Winter gekommen sind, sind nicht billig, haben das Gehaltsgefüge mit Sicherheit ein bisschen nach oben gehoben. Und das heißt, die jetzt Leistungsträger sind und eventuell überlegen zu bleiben, die wollen dann auch daran partizipieren und ein bisschen mehr bekommen. Daher wird das sicherlich auch eine knifflige Aufgabe, den zu halten. Er hat jetzt einfach in den Jahren, seit er aus Stuttgart nach Essen gewechselt ist, gezeigt, dass es auf ihn Verlass ist. Ne, ist für die dritte Liga, denke ich mal, auf jeden Fall ein Top-Innenverteidiger. Und ob es für mehr reicht, weiß nicht, wie siehst du es?
Zweite Liga, glaube ich, ist ein bisschen zu hoch. Da fehlt ihm meiner Meinung nach das Tempo. Und man muss auch die gesamte Saison sehen, hat er wirklich einige Wackler gehabt. Also wenn er in einem stabilen Gefüge spielt, in der letzten Saison neben Götze, natürlich hat man auch direkt gemerkt, am Anfang der Saison, als der weg war, dann war auch Rio Alonso nicht mehr der Alte. Jetzt ist er sehr solide, also er wird sehr geschätzt, übrigens von beiden Trainern, damals schon von Dabrowski, für seine Art Fußball zu spielen, für seinen Einsatz, für seine Leidenschaft, für seine Härte. Deshalb möchte Uwe Koschnitt ihn auch unbedingt halten. Also es ist schon der Plan des Vereins, den Vertrag mit ihm zu verlängern. Deswegen ist man da auch bemüht. Aber klar, wird sicherlich vielleicht ein paar Anfragen geben für ihn, aber ich denke schon, dass er in der dritten Liga gut aufgehoben ist und ich fände es auch gut für den Verein, dass man so einen hält, denn es geht ja auch darum, mal ein paar Leute über mehrere Jahre spielen zu lassen an der Hafenstraße. Also am Samstag standen nur 3 Spieler der letzten Saison in der Startelf. Und Rios Alonso ist mit RW aufgestiegen, Jakob Golz ist mit RW aufgestiegen. Die einzigen beiden, glaube ich, die noch dabei sind im Kader. Weiß nicht, ob man jemanden vergessen hat, aber auf jeden Fall sind das so die beiden Stammspieler, die da sind. Und deswegen wäre es ja nicht verkehrt, mal so ein paar Leute über mehrere Jahre spielen zu lassen, dass man sich nicht jedes Jahr ein neues Trikot kaufen muss.
Also die Identifikationsfigur.
Genau, dass man noch so Identifikationsfiguren im Verein hat, die vielleicht über mehrere Jahre da spielen. Das ist vielleicht auch noch so ein Faktor. Aber Fakt ist, das Sportliche.
Zumal die letzte Saison ja gezeigt hat, wie schwierig es ist. Du kannst manchmal nichts dagegen machen, dass deine Top-Leute woanders hingehen, wo sie noch mehr verdienen können, wo sie die höhere Liga spielen können. Aber du schaffst es halt nicht, irgendwann die zweite Liga anzuvisieren, wenn du permanent deinen ganzen Stamm ersetzen musst und erstmal nur das, was dir weggebrochen ist, ersetzen musst. Wir sprechen auch gar nicht davon, dass du besser geworden bist, sondern erstmal, dass du alles, was wegbricht, neu holst. Und da sollte man schon, wenn es möglich ist, viel dafür tun, dass du nicht wieder diesen krassen Umbruch.
Aber die Basis ist ja eine ganz andere. Das kannst du ja nicht mit der letzten Saison vergleichen, weil du hast ja jetzt durch die Wintertransfers schon vorgegriffen. Du hast also Jasula Martinovic, 2 echte Stützen, hast du schon mal unter Vertrag. So, dann wird die Möglichkeit bestehen, mit Matti Wagner möglicherweise nochmal ein neues Geschäft auszuhandeln. Also mit Greuther Fürth, der ist ja noch bis 27 unter Vertrag und spielt ja momentan jetzt auch nicht so regelmäßig. Also Kaito Mitsuta steht bis 26 unter Vertrag. Aslan, Schulz, Kraulich, die sind ja, Martinovic haben wir schon angesprochen, die stehen alle unter Vertrag, deswegen reden wir jetzt über Golz, über Rios Alonso, über Brumme. Gut, Eitschberger wird gehen.
Ich wollte gerade sagen, du hast letztes Jahr 4 wichtige verloren, wenn jetzt theoretisch Alonso geht und dann sagst du, Eitschberger, Brumme sind auch weg, hast du schon wieder 3 Rios aus der ersten
Alonso Elf. Wollen sie erhalten. Gehen wir mal davon aus, dass es funktioniert.
Wollten sie bei Harenbrock auch.
Wollten sie auch, klar, aber ich glaube nicht, dass es so groß ausfallen wird.
Aber das ist ja auch ein bisschen so der Fluch, in Anführungszeichen, der dritten Liga, oder? Es ist halt gerade für junge Spieler einfach ein Sprungbrett auch, ne, um höher zu spielen.
Ja, aber das ist ja auch, das hat auch was Gutes, sag ich mal, gerade bei Eitschberger oder bei dem Beispiel Obus. Stegmann kann ja jetzt wunderbar zu diversen Erst- und Zweitligisten gehen und sagen, schaut mal hier, das funktioniert. Die Spieler spielen hier in einem emotionalen Umfeld vor knapp 20.000 Zuschauern, können sich hier weiterentwickeln. Es hat geklappt, also warum nicht nochmal versuchen? Also das ein oder andere gute Leihgeschäft wird es dann in der Zukunft sicherlich noch geben.
Ja.
Top-Thema der Woche.
Ich möchte mit euch noch kurz über den Trainer sprechen, Uwe Koschinat. Jetzt ist es so, wir haben es gesagt, RWE ist gerade so ein bisschen im Flow. Also man ist bei weitem noch nicht raus aus dem Abstiegskampf. Das will ich damit gar nicht sagen, aber die Ergebnisse stimmen. Und Martin, du hast es vor dem Talk hier so gesagt, irgendwie ist wieder so eine Begeisterung spürbar. Die Fans brennen wieder. Welchen Anteil hat der Trainer daran und vor allem, wie hat er das geschafft?
Also die Fans brennen, die im Stadion sind. Ich hatte auch nach dem Spiel einen Kommentar geschrieben und habe so ein bisschen meinen Unmut darüber geäußert, dass es nur 15.300 Zuschauer waren, die im Stadion waren. Also ich hätte da schon deutlich mehr erwartet und hätte nicht gedacht, dass weniger als gegen Unterhaching kommen. Mhm. Ich habe ja die Reaktion dann auch gelesen im Netz. Klar, es gab dann immer den Hinweis, es gibt ja momentan sehr, sehr viele Kranke und das Spiel ist im WDR gelaufen. Aber trotzdem soll es ja schon der Anspruch von Rot-Weiß Essen sein, dass der Heimbereich voll ist. Ne? Ja. Alleine auch schon in Sachen Stadionausbau ein Zeichen zu setzen. Aber wird ja dann im nächsten Spiel gegen Mannheim möglicherweise funktionieren. Ja, die Begeisterung war auf jeden Fall spürbar. Ich finde, die Stimmung war von der ersten bis zur letzten Minute richtig gut. Also das ging ja schon in der ersten Halbzeit los. Da war das Publikum da natürlich, jetzt ist auch eine Sache des Ergebnisses. Klar, wenn du führst gegen eine Spitzenmannschaft dann und merkst, okay, die kämpfen, dann sind die Zuschauer da. Aber Kirchner hat es einfach geschafft, diese Mannschaft weitestgehend anzuzünden. Ich habe es ja schon vorhin erklärt, mit dieser Rudelbildung, wie die Mannschaft brennt, wie alle mitziehen, und er hat einfach die richtigen Typen auf dem Platz. Er hat wirklich ein Gespür dafür gehabt, okay, wen kann ich jetzt in so einer Situation bringen? Dann hat er sich zum Beispiel gegen einen Joseph Boyamba entschieden, der schwierig ist, was seine Körpersprache betrifft. Das hat man ja auch in Aachen gesehen. So, und er wusste, okay, so einen kann ich jetzt nicht bringen. Ich bringe aber dafür einen Tom Musier, der noch nicht ausgereift ist, aber über 90 Minuten alles gibt. Ich bringe Safi, der technische Mängel hat, der viele Bälle verstolpert, aber der 90 Minuten lang rauf und runter rennt. Martinovic das Gleiche. Und das spüren die Leute. Und deswegen ist die Begeisterung einfach ein Stück weit da. Und ja, Uwe Koschinat hat das Ganze zu verantworten und wurde dann auch entsprechend nach dem Spiel gefeiert.
Die Zuschauer nehmen natürlich auch an, dass er wirklich Klartext spricht, ne? Also wenn er eine Meinung hat, dann tut er ja auch kund, dann hält er auch nicht hinterm Berg, auch wenn es gegen den einen oder anderen Spieler mal geht, dann wird er es wahrscheinlich intern mit denen auch wieder klären und sagen, ja, musst du mit leben, ne, weil Kritik macht besser. Und er passt natürlich von seiner ganzen Art wirklich zur Hafenstraße, wobei ich im Nachgang auch nochmal fast eine Lanze für Dabrowski brechen muss, denn man sieht jetzt auch nochmal eine Lanze für Stegmann und Blüthmann, die wirklich einige Transfers getätigt haben, wo man am Anfang so dachte, und die sich mittlerweile als richtig erwiesen haben, aber Dabrowski hatte natürlich ein ganz anderes Personal zur Verfügung. Er hatte Moustier nicht zur Verfügung, weil er mit seinem Mittelfußbruch ausgebrochen ist. Und Giasula war nicht da. Was das jetzt bedeutet, sieht man mit der Doppelsechs. Eitschberger ist auch, hatte eine rote Karte, war ab und zu verletzt, war in der Vorrunde auch nicht ganze Saison da. Und allein diese Personalien zeigen schon, dass er wirklich damit was ganz anderem hausieren musste. Und dementsprechend hätte er vielleicht das auch hinbekommen, bin ich ganz sicher. Vielleicht schon. Er hat zum Beispiel auch viel auf den Boyamba gesetzt, was sich dann nicht so als richtig herausgestellt hat. Aber ansonsten, Uwe Koschinat hat tatsächlich jetzt geschafft, ja, die Begeisterung bei den Fans zu schüren. Und wenn man das nachher gesehen hat, dass die diese ganzen gemeinsamen Tänze erst machen wollten, als er sein Interview beendet hat, das zeigt natürlich schon, dass es da in die richtige Richtung geht. Weiß man, im Fußball kann es auch in die andere wieder schnell gehen, aber erstmal hat er wirklich geschafft, dass das Momentum da ganz klar auf RWE-Seite ist.
Ja, und jetzt gerade zeigt die Kurve im Abstiegskampf ja absolut nach oben. Also wie eng das ist, oft besprochen, und wie viele Punkte man wahrscheinlich auch brauchen wird. Sehr stark, einfach viele Punkte da auch im Abstiegskampf.
Das ist Wahnsinn. Du hast 13 Punkte aus 5 Spielen geholt und hast noch 2 Punkte Vorsprung,
ja,
ne? Auf die Abstiegsränge. Es bleibt extrem eng, aber das Gute ist eben, dass sich das Teilnehmerfeld deutlich erweitert. Die halbe Liga, also die letzten 11 Mannschaften bis Platz 10, müssen eigentlich bangen oder können auch nicht seriös eine Liga nur planen in der kommenden Saison. Und ich glaube, und ich wage mal die Prognose, dass es noch jemanden erwischen wird, der vor einigen Wochen überhaupt nicht damit gerechnet hat. Ich denke da beispielsweise an Alemannia Aachen, möglicherweise an Sandhausen, Aue,
BVB 2. Das ist das beste Beispiel. Sandhausen, die haben nie im Leben damit gerechnet. Die müssen jetzt erstmal auf Abstiegskampf einstellen. Dann haben sie einen Präsidenten, der die Mannschaft so ein bisschen als Weichlinge betitelt und auch letzte Woche nochmal draufgehauen hat, irgendwo in den lokalen Medien. Also da hängt der Haussegen total schief. Aachen, der Trainer,
der Essensspiel war Höhenflug.
Genau. Der Trainer wird langsam auch sauer. Zuletzt hat er seine Einwechselspieler, glaube ich, kritisiert. Und da kommt dazu, dass sie dann halt jetzt in einen Tief reinkommen, aus dem sie erstmal wieder rausarbeiten müssen. Und RWE muss versuchen, einfach diese Serie noch so ein bisschen auszubauen, bis dann auch mal wieder ein Rutscher kommt.
Die kreuzen sich jetzt so langsam, ne? Von Aachen und von RWE. Ja. Und deswegen, RWE hat das Momentum auf seiner Seite, ist natürlich noch nichts gewonnen. Man muss noch einiges tun, aber ja, man muss sich auf seine Stärken besinnen. Die Mannschaft ist im Kern stark genug. Man hat jetzt Leute, die wirklich den Unterschied ausmachen können. Golz, Eitschberger, Aslan hat man in Wiesbaden gesehen, kann immer ein Spiel entscheiden. Also die Struktur ist da, die Begeisterung ist da und von daher sollte man das jetzt Spiel für Spiel angehen und sich keine großen Sorgen machen. Das wird schon funktionieren.
Spiel für Spiel angehen, gutes Stichwort. Lass uns noch eine Minute am Ende über den nächsten Gegner sprechen, die U23 von Borussia Dortmund. Am Samstag, glaube ich, wenn ich es mir richtig notiert habe.
Stadion Rote Erde.
Genau, das ist immer das, wo wir sagen, es ist ein gefühltes Heimspiel für RWE.
Ist ein gefühltes Heimspiel. Natürlich wäre es noch schöner gewesen, im Westfalenstadion zu spielen, wie in der letzten Saison. Aber dadurch, dass das Stadion Rote Erde damals renoviert wurde und jetzt fertig ist, ist es eben so. Es ist die Heimspielstätte des BVB. Aber ist auch ein cooler Ground, wie ich finde. Ne? Also ein bisschen oldschool, aber wird auch voll sein. Ich denke mal, dass so um die 4000 Essener da sein werden. Sicherlich wird das eine Heimspielatmosphäre sein. Gegen einen Gegner, der RW eigentlich liegt. Generell hat man sich ja gegen Zweitvertretungen bisher sehr, sehr gut verkauft. Hat, glaube ich, fast alle Spiele gewonnen. Gegen den BVB in der Hinrunde eins der besten Spiele gemacht. Die Dortmunder sind auch nicht wirklich gut drauf. Julian Hetwer, der Topscorer, fehlt schon seit Jahresbeginn. Und
haben auch nur 3 Punkte mehr als Essen.
Also. Haben nur 3 Punkte mehr. Man kann den Rückstand aufholen. Ne? Man hat eine ordentliche Chance. Wird man sehen. Natürlich haben die auch Qualität. Die können auch immer treffen, wie aus dem Nichts wie in Aachen, als sie dann noch 2 Stück gemacht haben in der Schlussphase. Aber natürlich hat RW auch wieder die Möglichkeit, da einen Dreier zu holen.
Alles erzählt. Ich denke auch, dass einfach du jetzt diese Chance nutzen musst, um die Serie noch ein bisschen auszubauen. Jetzt hast du Dortmund, dann kommt Mannheim, ganz, ganz wichtiges Spiel. Mhm. Und dann musst du einfach
von oben, ne?
Genau, dann hast du erstmal das meiste von unten weg und musst halt zeigen, dass du im Moment diese breite Brust hast. Und bei Mannheim danach die Woche ist einfach so ein wichtiges Spiel, wo du noch einmal ein großes Zeichen setzen kannst. Und jetzt in Dortmund denke ich sogar, dass RW das erste Mal so ein bisschen in einer kleinen Favoritenrolle ist. Denn ja, Dortmund läuft es nicht perfekt. 1-2 Spieler ausgefallen, die da wirklich den Unterschied machen können. Hetwer ist halt einer davon. Und große Chance.
Ihr merkt, es bleibt spannend in der dritten Liga. Das freut uns natürlich hier für den Podcast. Wir treffen uns dann Montag nach dem BVB-Spiel wie gewohnt hier im Studio. Findet den Talk dann ab nachmittags meistens irgendwann online bei YouTube zum Schauen und auf eurer liebsten Podcast-Plattform. In der Audioversion. Abonniert uns gern auf allen Kanälen. Ihr findet in der YouTube-Beschreibung auch nochmal eine Info, wie ihr uns kontaktieren könnt. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Themenvorschläge habt, dann immer gerne. Und vor allem schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Danke euch beiden.
Danke auch.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.